Für die einen ein Gegenstand des Lobes, gleichsam der mystische Leib Christi und Hort einer tiefen Geborgenheit. Für die anderen Anlass zur Kritik, Brutstätte für Skandale und Auslöser negativer Gefühle. Die Rede ist von der katholischen Kirche. Um die geht es jetzt im Grundkurs des Glaubens, zu dem Sie Leon Bichler im Radio Horeb Studio in der bayerischen Landeshauptstadt München herzlich begrüßt. Pfarrer Peter van Briel aus Hobsten in Nordrhein-Westfalen wird jetzt einiges Hörenswertes zur Hierarchie, zu den Finanzen und zum Absolutheitsanspruch der Kirche erläutern, sowie einiges mehr in seinem Vortrag unter dem Titel »Die Kirche heute – Lob und Kritik«.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag im Rahmen Grundkurs zum Glauben. Wir haben uns schon mehrere Vorträge mit der Kirche beschäftigt, der Entstehung der Kirche, die Frage, was ist das Wesen der Kirche, auch theologisch gesehen, Leib Christi haben wir festgestellt. Und in diesem Vortrag geht es jetzt scheinbar um ein Sammelsurium. Lob und Kritik habe ich es genannt. Wir werden am Anfang eben manches wirklich Geniales in der Kirche feststellen. Und zum Ende des Vortrags zur Kritik an der Kirche etwas sagen. Es geht aber auch darum, dass wir in dem, was wir an den Erscheinungsformen der Kirche so sichtbar sehen, immer wieder bedenken, dass sich dort Göttliches und Menschliches miteinander vermischt. Das ist kein Mangel an der Kirche, dass sich das vermischt, sondern das ist das Wesen der Kirche, dass sich das Göttliche in Menschlichem kleidet. Und das zu unterscheiden, was ist jetzt göttlich daran? Also was ist überzeitlich, was ist von Jesus gewollt und eingestiftet, was gehört zu dem, was der Kirche nicht mehr weggenommen werden darf. Und was ist kulturell und zeitlich bedingt? Das können wir nicht so trennen, dass wir sagen, so wir stellen jetzt eine Formel auf und dann überprüfen wir das und das eine muss links, das andere muss rechts aussortiert werden, ins göttliche, ins menschliche Töpfchen, sondern es gehört zu einer bleibenden Aufgabe der Kirche, beides voneinander zu trennen, immer wieder neu. Denn Jesus hat damals seinen Aposteln etwas mitgegeben, die Apostel haben es weitergegeben und das war bereits in menschlichen Gebärden, Sprachen, Worten und auch kulturellen jüdischen Traditionen eingekleidet. Manches davon ist eben nur aus der damaligen historischen Situation zu verstehen und kann sich auch wandeln. Aber eben nicht alles, denn Jesus hat uns etwas mitgegeben von sich selbst in die Kirche hinein, das bis heute in ihr wirkt und gültig bleiben soll. Und jetzt zu sagen, okay, das war jüdisch und das müssen wir aussortieren, das geht so nicht, denn es bleibt in der Kirche immer ein gemeinsames, von Göttlichem ins Menschliche hineingegebene. Und es ist deshalb nicht nur in der Frage, was ist jetzt in der Kirche von Gott wesentlich gewollt und was sind die Einkleidungen, sondern auch in der Frage des Glaubens. In der Frage der Moral, auch in der Frage der Liturgie, der Sakramente, auch des Gebetes. Was ist vielleicht dem Geschmack oder auch der jeweiligen Situation geschuldet? Und was davon ist eigentlich das, was das Wesen ausmacht? Das lässt sich nicht in einer Situation, in einer historischen Situation trennen, so dass wir jetzt hier sagen, in der heutigen Zeit, wir haben jetzt die Lösung für allem, sondern wir können sagen, wir haben wiederum etwas erkannt, das ist göttlich, das dürfen wir nicht vernachlässigen, das müssen wir zur Entfaltung bringen und eine spätere Generation, eine frühere Generation würde das verfeinern. Sie würde es nicht einfach sagen, was ihr als göttlich bezeichnet habt, stimmt nicht, sondern die Erkenntnis ist eine, die immer wieder neu und immer wieder das Wesen noch mehr in den Blick nehmend und das, was kulturell ist, eben immer wieder noch neu anpassend ist. Gut, das erstmal so allgemein zum Grundverständnis von dem, was wir jetzt machen, dass wir uns nämlich die Erscheinungsformen der Kirche anschauen. Danach, auch sehr interessant, die Frage nach dem Absolutheitsanspruch der Kirche. Wird ganz kritisch gesehen in der heutigen Zeit. Und zum Schluss des Vortrags kommen wir zur Kritik der Kirche. Wenn wir also erstens auf die Erscheinungsform der Kirche schauen, das habe ich im letzten Vortrag schon gesagt, dann fällt uns die Hierarchie ein. Die Hierarchie stellen wir uns wie eine Pyramide vor. Oben ist der Papst, normalerweise ein Papst. Wir haben jetzt zwei, einer ist emeritiert, also wir haben einen Papst im Amt. Das ist auch der Normalfall. 5000 Bischöfe haben wir zurzeit weltweit in der katholischen Kirche, so ungefähr 5000. Ungefähr 415.000 Priester und ungefähr 1,3 Milliarden getaufte katholische Kirchenmitglieder. Wenn wir uns diese Pyramide vorstellen, dann stellen wir eben fest, das Ganze ist in diesen drei Ebenen auch so strukturiert, dass wir sagen, es gibt diesen Papst mit seiner Kurie, das ist das, was sozusagen die Anordnung des Papstes als Behörde ausführt, und er wird beraten durch ein Konzil oder durch eine Synode, die immer wieder auch mal einberufen wird, ein Konzil der Gesamtkirche, eine Synode zu einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Personenkreis, für eine bestimmte Region zum Beispiel. Und der Bischof hat einen ähnlichen Apparat, das heißt, er wird beraten zum Beispiel vom Pastoralrat, aber da gibt es auch den Priesterrat, den Kirchensteuerrat und so weiter. Oder eben von einer Synode, einer Diözesansynode, wenn er die einberufen möchte. Und er hat ein Generalvikariat, eine Behörde, der er dann bestimmte Beschlüsse zur Umsetzung überreicht. Und die gucken dann, dass sie das dann entsprechend anordnen in Beschlüsse, in Rechtsformen oder in Anordnungen wiederum an untere Ebenen fassen. Und das Gleiche gilt für den Pfarrer auch, der in einer Pfarrei beraten wird vom Pfarrgemeinderat oder auch mal von einer Versammlung. Und er hat ein Pfarrbüro, das dann eben, wie im Generalvikariat in der Kurie, natürlich auf ganz kleiner Ebene, dann ausführt, was der Pfarrer, der Priester, dann jeweils anordnet. Das heißt, wir haben nicht nur diese drei Amtsstrukturen, sondern wir haben wirklich drei Ebenen. Da komme ich gleich drauf zu, dass es schon interessant ist, dass es diese drei sind. Aber ich habe auch schon im letzten Vortrag gesagt, dass wir uns diese Pyramide eigentlich auf den Kopf stehend vorstellen müssen. Denn die Kirche dient nicht dem Papst. Und wir können uns das auch nicht so vorstellen, dass der Papst von oben nach unten Anordnung erlässt wie ein Kanzler oder ein Kaiser oder ein König. Sondern dass eigentlich das, worum es geht, die Kirchenmitglieder sind, die Getauften. Sie wirken an der Welt. Die Welt, das ist das Ziel der Kirche, sie zu heiligen, sie zu retten, sie zu Christus zu führen. Das tun in erster Linie erst einmal alle Getauften und Gefirmten. Ihnen dienen in den Pfarreien die Priester und Pfarrer. Den Priestern und Pfarrern dient der Bischof, aber der Bischof hat auch eine besondere Verantwortung auch direkt für die Getauften. Und den Bischöfen dient der Papst. Wir haben also eine umgekehrte Pyramide, wo oben das Entscheidende steht, nämlich die Kirchenmitglieder. Das ist wichtig, damit wir erkennen, dass nicht alles dem Papst dient oder von dem Papst ausgeht, sondern alles dient dem Volk, beziehungsweise das Volk dient der Welt. Und Priester, Bischöfe und der Papst sind diejenigen, die sozusagen zum Dienstpersonal gehören, damit die Getauften ihre Taufgnade auch wirklich zur Entfaltung bringen. Wir haben jetzt diese flache Hierarchie als ein Kennzeichen schon kennengelernt, nämlich im Gegensatz zu anderen Global Playern, also Firmen, die weltweit agieren, ist es schon interessant, dass die katholische Kirche nur drei Ebenen kennt, während ansonsten, ich denke mal nur an eine Lidl oder Aldi Filiale, allein schon in der Filiale drei Ebenen sind, mit den Arbeitern, mit den Schichtführern und mit den Filialleitungen. Und das geht dann so weiter über regional und so weiter. Zig Ebenen gibt es normalerweise, damit ein Betrieb funktioniert. Wenn wir in der katholischen Kirche nur drei Hierarchieebenen haben, also genau genommen sind es ja vier Ebenen, die Getauften und Gefirmten sogar als eigentliche Ebene noch mitgerechnet, aber drei Hierarchieebenen, dann heißt das, dass diese Hierarchie einen ganz besonderen Funktionsmechanismus hat. Nämlich nicht nur die Bischöfe und Pfarrer, sondern auch die Gläubigen können von einer Hierarchie, in der jeweils ein Leiter für mehr als 1000 Untergeordnete zuständig ist, gar keine detaillierten Anweisungen erwarten. Tatsächlich setzt sowohl der Papst den Bischöfen, die Bischöfe den Pfarrern, als auch die Pfarrer ihren Gemeindemitgliedern nur sehr wenige Grenzen. Und wenn sie es doch tun, dann muss man manchmal hinterfragen, ob sie dann auch noch verstanden haben, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Die Grenzen, die noch gesetzt werden, sind dann allerdings in den Augen der Oberen wesentlich und notwendig. Während in den anderen Fragen die Freiheit der Empfänger, also derjenigen, die von oben Anweisungen empfangen, nicht nur systembedingt, sondern sogar theologisch wesensnotwendig ist. Eine flache Hierarchie erleichtert nämlich eine Informationsweitergabe von oben nach unten. Wenn der Papst den Bischöfen einen Brief schreibt, braucht dieser nur von den Bischöfen zur Verlesung an die Pfarrer weitergegeben zu werden und schon sind 1,3 Milliarden Menschen weltweit informiert. Ein wahres Informationswunder. Für die heutige Zeit vielleicht nicht so, wo es ein Internet gibt, aber das funktionierte auch schon in den Zeiten, wo es kein Internet und noch keine Massenmedien gab. Eine Anordnung wäre auf diesem Wege also schnell getroffen, aber eine Kontrolle der Durchführung ist kaum möglich. Kluge Päpste, Bischöfe und Pfarrer wissen dies und beschränken deshalb die Anordnung auf die notwendigen Dinge. Umgekehrt ist natürlich eine Informationsweitergabe von unten nach oben nicht so einfach. Und wenn mehrere tausend Gemeindemitglieder ihrem Pfarrer jeweils eigene Ideen unterbreiten, können einige davon, vielleicht sogar die besten, einfach im Getöse untergehen. Womöglich hat der Pfarrer einfach keine Zeit, die Vorschläge überhaupt angemessen zur Kenntnis zu nehmen. Und Ähnliches mag bei den Eingaben der Priester bei ihrem Bischof, zumindest in größeren Bistümern, oder der 5000 Bischöfe beim Papst geschehen. Kluge Gemeindemitglieder, Priester und Bischöfe wissen das und beschränken deshalb die Angaben von unten nach oben, Anfragen oder Beschwerden, auf die wirklich wichtigen Dinge. Es ist aber auch nicht das Wesen dieser Hierarchie, dass man von unten nach oben für Dinge um Erlaubnis fragt, weil es ja fast gar nicht geht. Ist es einfach notwendig, dass es in allen hierarchischen Ebenen eine gewisse Eigenständigkeit gibt. Eine Eigenständigkeit, das heißt, eine Ebene hat das zu tun, was ihr obliegt, und sie muss dafür nicht um Erlaubnis nach oben fragen. Sie muss selbst entscheiden, eine Gemeinde, was ist es das, was ich an Dienst für die Welt, um sie zu Christus zu führen, am besten tun kann. Der Pfarrer ist dafür da, diese Gemeinde das immer wieder dazu zu befähigen, durch die Spendung der Sakramente, aber auch zu ermutigen, dieses zu tun. Aber er ist nicht dafür da, alles im Einzelnen abzusegnen. Genauso wenig der Bischof, genauso wenig der Papst. Und das liegt im Wesen dieser drei hierarchischen Ebenen schon mit begründet. Es kann gar nicht anders sein, wenn wir nur drei Ebenen haben, dass es ein sehr großes Vertrauen in die untere Ebene geben muss. Also für mich als Priester ganz klar, ich predige und dann vertraue ich den Menschen, dass sie es verstanden haben, dass sie es umsetzen, dass sie ein eigenes Gewissen und Glaubensverständnis haben, mit dem sie das dann leben. Ich kann denen sagen, betet, aber was sie beten sollen, das muss ich vertrauen, dass sie das selber wissen. Ich vertraue der unteren Ebene und die untere Ebene hat eine große Eigenständigkeit, das umzusetzen. Und von daher können wir sagen, dass diese drei Ebenen durchaus zum Wesen der Kirche gehören, weil sie systembedingt und damit vielleicht auch befördern, dass die obere Ebene der unteren Ebene vertrauen muss und dass die untere Ebene ihre Eigenständigkeit bewahrt und dadurch eine große Freiheit auch hat. Wohlgemerkt, ich rede jetzt immer noch in der weltlichen Sicht der Pyramide, die oben die Spitze hat. Wenn wir das Ganze umdrehen, hat es noch mehr einen Sinn, dass es nur diese drei Ebenen gibt mit dem Vertrauen, dass die untere Ebene in die obere Ebene hat. Ich helfe ihr, so gut es geht, mit den Mitteln, die ich als Papst, Bischof oder Priester habe. Aber die Umsetzung ist der oberen Ebene jeweils anvertraut in einer eigenständigen Verantwortung und in einer eigenständigen Wirksamkeit. Und in allen Ebenen wirkt der Geist. Der Geist wirkt nicht nur im Papst, der ihn dann weitergibt an die Bischöfe. Der Geist wirkt nicht nur in den Bischöfen, die dann den Priester weihen und beauftragen, sondern der Geist wirkt auch in den Priestern, aber vor allem auch in der jeweils eigenständigen Umsetzung durch die Getauften und die Gefirmten, wenn sie ihren Auftrag wahrnehmen und dann versuchen, die Welt mit Christus zu versöhnen. In diese drei Ebenen kommt noch ein neuer Gedanke mit hinein, denn es geht jetzt scheinbar um etwas ganz Äußerliches, um die Frage nach den Finanzen der katholischen Kirche. Immer wieder hört man, dass der Papst als Oberhaupt der Kirche über ein Vermögen verfügt, das mehrere Milliarden, wenn nicht sogar Billionen umfasst. Zumindest, wenn man das Vermögen aller katholischen Einrichtungen zusammenzählt. Eine solche Auffassung übersieht allerdings, dass die katholische Kirche keine Organisation ist, die auch nur annähernd einer weltlichen Firma gleichkommt. Denn nicht nur jedes Bistum und jede Pfarrgemeinde ist rechtlich und finanziell eigenständig, sondern innerhalb der verschiedenen Bistümer und Pfarrgemeinden gibt es weitere eigene Stiftungen, getrennte Haushalte, in einer Pfarrgemeinde zum Beispiel einen eigenen Friedhofshaushalt, einen eigenen Kindergartenhaushalt, die nicht miteinander verrechnet werden dürften. Zusätzlich rechtlich selbstständige Vereine, KfD und Jugend, Kolping, KAB oder was es sonst noch so alles gibt, weitere eigenständige Einrichtungen, wie zum Beispiel die Caritas oder Altenheime oder irgendwelche Stiftungen, Fonds und dann auch noch Treugut. Hinzu kommen noch die Ordensgemeinschaften, und deren einzelne Klöster ebenso rechtlich eigenständig sind. Da kann ich der Papst sagen, ich brauche Geld, ich löse mein Kloster auf. Diese Macht hat er gar nicht, auch nicht der Bischof und auch nicht der Pfarrer, der sagt, ich brauche Geld für den Kirchenbau, also nehmen wir mal die Kasse der KfD. Ist gar nicht möglich. Alles dies ist nicht etwa einer Schwäche der Organisation oder der Leitung zuzuschreiben, so wie die internen Verflechtungen in einem Firmenkonsortium ein Zeichen von mangelnder Struktur sein können, sondern folgt aus dem Wesen der Kirche. Denn die katholische Kirche versteht sich eben nicht als Monarchie oder als Firma, sondern als ein lebendiger Organismus, als ein Volk Gottes, das sich aus allen Nationen der Welt zusammensetzt und die unterschiedlichsten Organisationsformen in sich vereint, durch einen gemeinsamen Glauben, aber nicht durch eine zentrale Organisation. Zentral und straff ist in der katholischen Kirche nur dreierlei organisiert. Einmal die apostolische Sukzession, die Spendung der Sakramente und die Lehre. Apostolische Sukzession heißt, der Bischof weiht deine Nachfolger. Zusammen mit anderen Bischöfen werden neue Bischöfe geweiht. Das ist ganz streng geregelt. Wenn sich da ein Bischof herausnimmt, einfach selbst mal einen anderen Bischof zu weihen, dann gibt es sofort schon die Strafe der Exkommunikation. Und die Spendung der Sakramente ist ebenfalls klar geregelt. Nicht genau, wann, wem, welches Sakrament, also namentlich, gespendet werden darf. Aber der Priester ist an die Vorgaben gebunden. Die Vorgaben sind für ihn verbindlich, manchmal sogar so, dass das Sakrament ungültig wird, wenn sich der Priester nicht an diese Vorgaben hält. Manchmal bleibt das Sakrament als solches gültig, aber die Spendung wäre verboten. Und ebenfalls in der Lehre dessen, was katholisch ist, gibt es eine klare Organisation. Aber alles andere, also welcher Verein mit wem verbunden ist, welcher rechtlich selbstständig ist und wie es mit den Finanzen dort aussieht, das ist der Freiheit eines jeden Einzelnen oder jeder einzelnen Gruppe überlassen, und das gehört zum Wesen der Kirche, dass diese Freiheit gewahrt bleiben muss. Und deswegen gibt es nicht so etwas wie das Vermögen der katholischen Kirche, das man dann zusammenrechnen kann und sagen kann, und darüber verfügt der Papst. Das ist eine Chimäre, das gibt's gar nicht. Ein anderer Punkt, der in der Kirchenkritik auch immer wieder auftaucht, ist die Frage nach Demokratie. Die Kirche versteht sich gar nicht unbedingt als Demokratie. Das Gegenteil ist aber nicht Diktatur oder Monarchie, sondern sie sagt, wir sind nicht demokratisch, wir sind sakramental. Die Kirche ist tatsächlich keine demokratische Institution, obwohl sie sehr wohl demokratische Elemente enthält, wie zum Beispiel die Synoden, die Konzilien. Die Kirche ist sakramental, das heißt, der Papst weiht die Bischöfe weihen die Priester und die Priester taufen die Mitglieder der Gemeinde. Das heißt, das, was die Hierarchien miteinander verbindet, die hierarchischen Ebenen, sind jeweils die sakramentalen Verbindungen, Papst, weit nicht alle Bischöfe, kann er nicht gar nicht selbst, weil es auch einfach räumlich zu weit auseinander ist, aber er ordnet Weihen an. Die Bischöfe weihen die Priester und die Priester taufen die Mitglieder. Das heißt, über die Sakramente wird das Leben, wir nehmen jetzt mal die umgekehrte Pyramide von unten nach oben, sakramental gespendet, gestärkt und weitergegeben. Das zentrale Leben der Kirche wird also in den Sakramenten weitergegeben. Und das ist nämlich das Leben Jesu Christi, das vermittelt wird an die, die Ziel dieses Lebens sind, letztlich über die Getauften und Gefirmten an die Welt. Den, sagen wir mal, Mittelweg zwischen Demokratie und Monarchie oder nehmen wir Diktatur, Oligarchie, Ochlokratie und was es so alles gibt, dass wir diesen Mittelweg als sakramental bezeichnen. Das mag in der Wahrnehmung der Welt eine Verschleierung der wahren Machtverhältnisse sein. Denn wie alle Staatsformen oder auch Vereine und andere weltliche Institutionen habe auch die Kirche eine klare Machtstruktur. Die Sakramentalität der Kirche ist aber auch kein Mittelweg. Ausgangspunkt der sakramentalen Gnade, die weitergegeben wird, ist weder der Papst noch die Bischöfe und noch nicht die Priester oder die Getauften. Ausgangspunkt ist Christus, der seine Kirche gestiftet und ihr göttliches Leben, sein Leben, geschenkt hat. Es geht also nicht von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern es geht durch die Zeiten hindurch. Der Anfang und Hierarchie kann eben nicht nur heilige Herrschaft, Hieros Arche, sondern auch heiliger Anfang heißen und trifft es in diesem Sinne für die Kirche besser. Das Leben wird in den Sakramenten weitergegeben und das genauso durch die Getauften, die sich zum Beispiel das Ehesakrament gegenseitig spenden, wie auch durch die Priester und die Bischöfe. Die Struktur der Kirche ist also in erster Linie keine von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern eine von Christus zum Menschen oder, wenn man so möchte, vom Anfang der Kirche bis zu ihrer Vollendung. Ein wesentliches Element der sich vom Anfang bis zur Vollendung durchziehenden Identität der Kirche ist, wie vorhin schon erwähnt, die apostolische Sukzession. Damit ist gemeint, dass jeder, der ein Amt in der katholischen Kirche innehat, dieses namentlich auf eine Person zurückführen kann, bei einer Bischofsweihe dann eben auf drei weihende Personen, die wiederum wissen, wer sie geweiht hat und diese Reihe so ununterbrochen zurückgeführt werden kann, bis hin zu den Aposteln. Natürlich kann keiner diese Reihe tatsächlich mit Namen und Weihdatum komplett vorweisen. Dennoch gibt es gute Gründe, an die Rückführbarkeit bis auf die Apostel, deswegen apostolische Sukzession, Sukzession im Sinne von Nachfolge, sakramentale Reihe, dass wir das glauben. Denn diese Rückführbarkeit war zu allen Zeiten der Kirche ein ganz wichtiges Kriterium für die Legitimität einer Kirche. War zu irgendeinem Zeitpunkt in der Kirchengeschichte die Sukzession nicht mehr sicher, so wurde eine Weihe erneuert, wiederholt oder für ungültig erklärt. Mit den Kirchen, in denen die apostolische Sukzession erhalten geblieben ist, hält die katholische Kirche eine besondere und eine tiefe Form von Gemeinschaft, nämlich die Eucharistiegemeinschaft. Das sind die meisten Kirchen der Orthodoxie, alle mit Rom unierten Kirchen, und auch übrigens die armenische apostolische Kirche. Allerdings gibt es durchaus auch die anderen Richtungen der Kirche, also die vom Volk in Richtung Papst, ob man das jetzt nach oben oder nach unten bezeichnen möchte, oder auch die Querverbindung, also da, wo es um Beratung geht, dass der Bischof beraten wird, oder der Papst oder der Priester. Diese Richtungen sind vorhanden und sie sind auch wichtig, dass es sie gibt, aber dort wird nichts Wesentliches transportiert, denn alle Entscheidungen über den Kernbereich des Glaubens, also der Moral, der Liturgie, sind der Kirche sowieso vorenthalten. Über diese Frage kann die Kirche überhaupt keine Macht verteilen, weder in Richtung Demokratie nach unten, noch in Richtung der Hierarchie nach oben, weil sie in dieser Hinsicht keine Macht hat. Die dennoch vorhandenen demokratischen und hierarchischen Strukturen neben dieser Sakramentalität gestalten vielmehr die allen Ebenen der Kirche gemeinsam aufgetragenen Aufgaben der Verkündigung, der Nächstenliebe und auch der liturgischen Ausformungen. Und damit habe ich im Grunde auch schon die Grundvollzüge der Kirche genannt. Martyria, Diakonia und Liturgia. So beschäftigt sich jede Pfarrgemeinde genauso mit den sozialen Fragen wie auch die Bistümer und auch die Weltkirche. Jedes Bistum ist verantwortlich für eine lebendige Mission und Evangelisation, genauso wie auch die Gemeinden und die päpstlichen Initiativen. Für die Gestaltung der Gottesdienste und das gemeinsame Gebet ist mit einer jeweils konkreter werdenden Ausformung sowohl die Weltkirche als auch das Bistum und schließlich jede Gemeinde, ja sogar jede Familie und jede Einzelperson in die Pflicht genommen. Im Austausch in diesen Fragen gibt es dann sehr wohl demokratische Elemente, Pfarrversammlungen und Räte, Synoden, Bischofskonferenzen, Konzilien und Bischofssynoden und so weiter, als auch hierarchische Strukturen, die sich, ich wage das einmal zu behaupten, in einer wunderbar harmonischen Weise über Jahrhunderte hinweg die Waage gehalten haben, auch wenn es vielleicht hier und da mal etwas gekracht hat und geknackt hat. Kommen wir zu einem letzten Punkt der äußeren Beschreibung der Kirche, das mit zum Wesen der Kirche gehört, nämlich das katholische Lehramt. Es bleibt nämlich neben der Sakramentalität noch diese eine weitere sich jeder demokratisierenden Eigenschaft der Kirche, nämlich das katholische Lehramt mit dem Papst als höchste Autorität an der Spitze. In diesem Fall habe ich die Pyramide wieder so, wie die Welt sie sieht. Aber diese höchste Autorität des Papstes steht nicht einfach für sich isoliert. Da spielt wiederum ein neuer Begriff, Subsidiarität, eine entscheidende Rolle. Was meine ich damit? Der Papst definiert den Glauben nicht einfach aus heiterem Himmel heraus und in jeder Hinsicht. Vielmehr ist zunächst jedes einzelne Mitglied der Weltkirche eigenverantwortlich zum gelebten Glauben aufgefordert. Und mit jedes einzelne Mitglied ist tatsächlich jeder Getaufte gemeint und nicht etwa jeder Bischof. In dieser Ausformung des Glaubenslebens haben wir Katholiken eine enorme Freiheit, aber auch eine Verantwortung, die wir als Geist gewirkt auch mit großer Gelassenheit bewahren und schützen müssen. Erst wenn sich die Lebenswirklichkeit der Menschen zunehmend im Gegensatz zur gelebten Tradition der Kirche und der Bibel entwickelt, ist der Pfarrer aufgerufen, in den Dialog mit diesen Menschen zu treten. Letztlich entscheidet schließlich der Pfarrer. Das ist seine Aufgabe, auch eine ungeliebte Aufgabe. Und das Gleiche gilt für die höheren Ebenen des Bistums und der Weltkirche. Der Papst ist, wie der Pfarrer und der Bischof, aufgerufen, allen Gliedern der Kirche eine größtmögliche Freiheit zu gewähren und diese zu schützen. Und erst bei Konflikten untereinander oder mit der überlieferten Lehre ist seine Autorität gefragt, die zunächst im Dialog und im Gespräch, letztlich aber in der autoritativen Entscheidung liegt. Natürlich liegt in dieser Aufgabe auch eine Gefahr. Die Gefahr, Autorität zu missbrauchen und neue Wege zu verbauen. Aber verkennen wir nicht, dass in der großen Freiheit der jeweiligen Ebenen ebenfalls eine Gefahr liegt, Freiheit zu missbrauchen und der betreffenden Autorität Missbrauch zu unterstellen. Es hat zwar in allen Epochen Ausschläge des Pendels sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gegeben, also in Richtung zu großer Autorität oder zu großer Freiheit. Aber solange die beiden Pole sich gegenseitig immer wieder korrigieren und sich nicht in eine Richtung gegenseitig verstärken, scheint mir das System auch geeignet zur Beurteilung dessen, was Gottes Geist uns sagt.
Jetzt geht es zum Absolutheitsanspruch der Kirche und zur Kirchenkritik weiter im Vortrag mit dem Titel »Die Kirche heute – Lob und Kritik« von Pfarrer Peter van Briel aus Hobsten in Nordrhein-Westfalen.
Kommen wir zum zweiten großen Hauptabschnitt, der Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche, der ganz groß dramatisiert wird, so in dem Sinne, dass, weil die katholische Kirche sagt, wir sind die einzige Kirche, die die wahre Kirche ist, deswegen entsteht überhaupt Gewalt und Religionskriege in dieser Welt. Aber wenn wir einen Blick auf das werfen, was die katholische Kirche eigentlich von sich selbst sagt, dann werden wir feststellen, dass sie sich überraschenderweise ziemlich bescheiden äußert. Denn sie behauptet nicht einfach, dass die katholische Kirche die wahre Kirche ist, lateinisch est, sondern auf den ersten Blick nur eine kleine Variante, dass die wahre Kirche Jesu Christi sich in der katholischen Kirche verwirklicht, also subsistet. So die Formulierung in der dogmatischen Konstitution über die Kirche in Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils, Abschnitt 8. Man könnte dahinter ein reines Wortspiel vermuten. Wenn es nicht so ein langes Ringen der Bischöfe gegeben hätte, die sich zunächst nicht auf das eine oder andere Wort einigen konnten. Schließlich entschieden sie sich für das scheinbar abgeschwächte Wort subsistet, also deutsch verwirklicht, und nicht für das klarere est. Und das hat seinen guten Grund. Die katholische Kirche hat nämlich niemals geglaubt, dass alle, die sich nur taufen lassen und Mitglied der Kirche werden, automatisch gerettet werden. Die Erfahrung, die bereits die Apostel mit dem Verräter Judas machen mussten, hat sich seitdem durch alle Zeiten der Kirche wiederholt. Mit dem äußerlichen Eintritt in die Gemeinschaft der Kirche muss auch eine Herzensentscheidung verbunden sein, die aber allzu oft fehlt oder im Laufe der Zugehörigkeit zur Kirche wieder rückgängig gemacht wird oder verloren geht. Es gilt aber nicht nur, dass nicht alle Taufscheinkatholiken der Kirche wirklich und auch innerlich angehören, sondern auch umgekehrt. Es gibt auch außerhalb der offiziellen Kirchenzugehörigkeit Menschen, die innerlich, also im Herzen, sehr wohl der wahren Kirche Christi angehören, obwohl sie es äußerlich nicht sind. Auch hier beruft sich die Kirche auf ein solides biblisches Fundament. Bei Markus heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Auf den ersten Blick klingt das seltsam. Was soll daran so großartig sein? Aber es heißt eben nicht, wer sich nicht taufen lässt, wird verdammt werden. Oder es heißt auch eben nicht, wer nicht glaubt und sich nicht taufen lässt. Das gilt nicht nur für diejenigen, die den ausdrücklichen Wunsch zur Taufe haben, dann aber an der Ausführung gehindert werden. Das gilt auch für all diejenigen, die von der Taufe ohne eigenes Verschulden nicht erfahren haben oder denen die Taufe nicht so dargestellt wurde, dass sie die Bedeutung erkennen. Das ist also keine kleine Ausnahme, dass es heißt, auf der einen Seite, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, aber nur, wer nicht glaubt, und da wird die Taufe gar nicht mehr erwähnt. Das ist keine kleine Ausnahme, denn das kann sogar für den gut katholisch erzogenen Rebellen gelten, der sich von der Religion der Eltern abwendet, weil sie ihm einfach nur die Äußerlichkeit vorlebten, der so nie einen inneren Bezug zur Kirche gewinnen konnte. Und für viele andere Fälle, wo Menschen sich entweder nicht taufen lassen oder sich abwenden, aber den Glauben innerlich eigentlich immer noch suchen oder vielleicht sogar bewahren. Wenn das Entscheidende für Gott, aber nun der eigentliche Glaube ist, hinter den Sakramenten und hinter den Kirchenein- und Austritten und der Glaube zudem noch unsichtbar ist, warum halten wir dann überhaupt noch an einer sichtbaren Kirche fest? Wir halten daran fest, weil zum Beispiel die Taufe eben nicht nur ein Zeichen ist, das man auch weglassen könnte, sondern die Taufe bedeutet den Vollzug der Entscheidung. Erst durch das Sakrament wird die Entscheidung, eine Entscheidung des Glaubens, eine Entscheidung der Liebe, der Gottzugehörigkeit, real. Ohne diesen Schritt würde es immer nur bei dem Willen zur Taufe bleiben, also eine reine Intention, die aber eben nicht zur Tatsächlichkeit, also zur Wirklichkeit gelangt ist. Der Eintritt in die Kirche ist somit nicht nur ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit, die ansonsten aber genauso existiert, sondern erst durch diesen Schritt wird aus einer Absicht eine Wirklichkeit. Der Eintritt in die katholische Kirche ist deshalb die Verwirklichung einer zuvor nur beabsichtigten Zugehörigkeit. Deshalb haben die Bischöfe damals auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt, die unsichtbare, wahre Kirche Jesu Christi ist in der katholischen Kirche verwirklicht. Somit gehören auch diejenigen zur Kirche, die im Herzen unter Umständen die unbewusste oder unklare Intention hatten, zu Christus zu gehören, aber, das ist wichtig, schuldlos den Eintritt in die Kirche nicht verwirklicht haben. Oder betrachten wir es nochmal von einer anderen Seite. Wenn jemand behauptet, Seine Kirche wäre die wahre Kirche Christi und die Gottgewollte. So denkt natürlich jeder sofort an die Frage, ob denn damit alle anderen Menschen, die dieser Kirche nicht angehören, verdammt sind. Anscheinend, so ist der Gedanke, bei den Menschen, die auch diesen Absolutheitsanspruch kritisieren, ist die Frage des jeweiligen Mitgliedszustandes entscheidend über das Heil. Gehöre ich zur Kirche? Gehöre ich zu den Geretteten? Gehöre ich nicht zur Kirche? Bin ich eben nicht gerettet? Aber das ist ein Missverständnis. Entgegen der Vermutung und entgegen der Äußerung vieler Sekten glaubt die katholische Kirche nicht, dass der jeweilige Status heils entscheidend ist, sondern die Richtung, in der sich der Mensch bewegt. Nach einigem Überlegen leuchtet dieser Gedanke ein. Jemand, der zwar in einem überzeugt katholischen Umfeld aufgewachsen ist, aber Zeit seines Lebens zunehmend weniger davon lebte und glaubte, ist sicherlich weniger gut auf Gott zu sprechen als jemand, der in seiner Kindheit niemals mit Gott in Berührung gekommen ist und dessen Leben eine stetige Suche und Annäherung an Gott gewesen ist. Selbst dann, wenn der Erste in einem Zustand sein Leben beendet, der scheinbar deutlich frömmer ist als der Zustand des lebenslang Suchenden, dürfte der Heilszustand genau umgekehrt sein. So kann es durchaus sein, dass jemand, der weit außerhalb der katholischen Kirche steht, in den Augen der Kirche weitaus heiliger ist als jemand, der im Herzen der Kirche tätig ist, weil sich beide in ihrer Lebensrichtung unterscheiden. Halten wir also fest, die katholische Kirche ist davon überzeugt, dass der christliche Glaube und als dessen Verwirklichung die Taufe heilsnotwendig ist. Sie glaubt weiterhin, dass die katholische Kirche die Verwirklichung der wahren Kirche Jesu Christi ist, und dennoch leugnet sie nicht, dass es in ihren Reihen Getaufte, aber Ungläubige gibt. Und sie verkennt auch nicht, dass es außerhalb der Kirche Ungetaufte oder sogar explizit Nicht-Christen gibt, die aber aufgrund ihrer Lebensrichtung zu den Heiligen gerechnet werden können. So haben wir den zweiten Hauptteil, der sich mit dem Absolutheitsanspruch der Kirche beschäftigte, relativ schnell auch schon abschließen können, indem wir feststellen, dass das, was der Kirche eigentlich vorgeworfen wird, ein Missverständnis ist, denn die Kirche selber sagt es gar nicht so im Sinne eines Absolutheitsanspruches. Und eine ähnliche Erfahrung werden wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir auf viele Punkte der Kirchenkritik schauen. Die Kirchenkritik, die ich in drei große Abschnitte einteilen möchte: einmal historische Kirchenkritik, die historischen Vergehen der Kirche, dogmatische Kirchenkritik, ich lehne den Glauben der Kirche ab, oder moralische Kirchenkritik, ich lehne die Moralvorstellungen der Kirche ab. Kommen wir zuerst einmal zur historischen Kirchenkritik. Für viele Kritiker der Kirche, manchmal auch für die, die das gesamte Christentum oder sogar jede Religion ablehnen, sind die Vergehen der Kirche im Laufe der Geschichte gern angeführte Gründe, sich zu distanzieren. Warum soll man auch einem Verein beitreten, der so offensichtlich Dreck am Stecken hat? Die Antwort, die wir hier als erstes geben, ist schon die erste Überraschung. Ja, wir haben Dreck am Stecken. Die katholische Kirche ist eine Kirche bestehend aus Sündern. Nichts, was es an Bösem und Verwerflichen in der Welt gibt, macht vor den Toren der Kirche Halt. Das erfahren wir auch gerade in der heutigen Zeit, den heutigen Skandalen. Auch wenn die Theologie zwischen der heiligen Kirche und den sündigen Kirchenmitgliedern unterscheidet, ist es doch offensichtlich, dass die Gemeinschaft der Christen in Teilen und auch als Ganzes Schuld auf sich geladen hat. Dass wir das so offen zugeben, das ist nicht etwa ein Trick, so nach dem Motto, gib den Kritikern Recht und du hast Ruhe. Es ist vielmehr eine ganz wesentliche Eigenschaft der katholischen Kirche und der christlichen Gemeinschaft, dass wir gerade diejenigen, die Schuld auf sich geladen haben, auch weiterhin und auch weiterhin mit der Sünde kämpfen, in unseren Reihen aufnehmen. Demjenigen, der die Kirche ihre moralische Autorität absprechen will und deshalb auf ihre Schattenseiten verweist, können wir deshalb nur eine Antwort geben: Wir können keine moralische Autorität beanspruchen, die auf unseren eigenen Verdiensten beruht. Deshalb können wir durch unsere Fehler auch keine Autorität verlieren. Denn jede Autorität in der Kirche ist allein die Autorität Jesu Christi. Es ist für uns Christen sogar heilsam, auf die großen historischen Fehler der Kirche hingewiesen zu werden und manchmal auch auf die aktuellen Fehler. Diese Fehler zu leugnen, ist weder hilfreich noch möglich. Sie erinnern uns daran, nicht deswegen sind wir eine moralische Autorität für die Welt, weil wir selbst so toll sind oder fehlerfrei, sondern weil wir im Namen Christi sprechen. Das ist eine erste und eine ganz wichtige Antwort. Aber es gilt dann dennoch, sich mit den historischen oder auch aktuellen Vorwürfen dann detaillierter auseinanderzusetzen. Zum einen, weil es auch nicht fair gegenüber den früheren Christen, Katholiken, Päpsten und Bischöfen und auch Heiligen wäre, ihnen einfach alle Schuld anzulasten. Außerdem ist die Geschichte der Kirche für uns heutige Christen nur dann lehrreich, wenn wir auch genau hinschauen, was denn in den jeweiligen Epochen wirklich schiefgelaufen ist. Während einige die historischen Vergehen als Vorwand nehmen, der Kirche als Ganzes den Rücken zu kehren, fragen wir, was wir für die Kirche und uns selbst aus der Vergangenheit lernen können. Wir können aber nur dann lernen, wenn wir redlich sind und nach der Wahrheit suchen. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen die Themen durchgehen, das würde diesen Vortrag durchaus sprengen und das würde allerdings auch überhaupt nicht in den Grundkurs des Glaubens, sondern eher in eine Rechtfertigung des Glaubens oder der Kirche gehören. Deswegen nur ein paar grundsätzliche Kriterien. Erstens ist es wichtig, sich in die Zeit hineinzuversetzen. Wir machen häufig den Fehler und beurteilen das Verhalten der Menschen in früheren Zeiten nach heutigem Maßstab. Natürlich, die Moral ist im Wesentlichen überzeitlich. Was heute gut und böse ist, das ist für alle Zeiten gleich verbindlich. Aber das Verhalten der Menschen innerhalb einer Zeit, das können wir nur dann angemessen bewerten, wenn wir berücksichtigen, was damals gelebt und gelehrt und was damals ebenso mit überhaupt nur erkannt werden konnte. Ein wichtiges Indiz für ein Fehlverhalten, auch in den Maßstäben einer früheren Zeit, ist dann zum Beispiel die Kritik der Zeitgenossen. Eine zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer hat sich eigentlich versündigt? Die Kirche ist eine Kirche bestehend aus Sündern. Einzelne Gruppen von katholischen Christen sündigen. Das ist schwer zu ertragen und auf keinen Fall hinzunehmen. Aber es ist eben auch unvermeidlich. Die entscheidende Frage einer Kirchenkritik ist aber, ob die Kirche selbst Urheber einer Fehlentwicklung ist. Oder ist sie eher Opfer einer Strömung, die von außen kommt, zum Beispiel einer weltlichen, einer gesellschaftlichen Strömung? Haben sich einzelne Katholiken oder Gruppierungen angemaßt, im Namen der Kirche zu handeln? Oder haben kirchliche Autoritäten dazu aufgerufen? Und haben die kirchlichen Autoritäten frühzeitig und klar Position gegen die Verfehlungen ihrer Mitglieder bezogen? Ein wichtiges Indiz dafür, dass also die Kirche sich auch in diesem Sinne fehlverhalten hat, ist zum Beispiel das Fehlen von kritischen Stimmen innerhalb der Kirche bei gleichzeitiger Kritik durch nichtkirchliche Zeitgenossen. Und ein drittes, warum wurde so gehandelt? Wir müssen immer fragen, ob der christliche Glaube Ursprung eines Fehlverhaltens der Kirche war. Zum Beispiel, ob der Glaube an die Existenz des Teufels überhaupt erst zum Hexenwahn geführt hat oder ob das Versagen der Christen durch außerkirchliche Versuchung angeregt wurde. In einer Kirche zu leben, die zwar ein Ideal der Heiligkeit predigt, der zugleich aber Sünde, Versuchung und Versagen nicht fremd ist, ist schwer, aber auch heilsam. In einer Kirche zu leben, deren Ideal dagegen die Unterdrückung, Ungerechtigkeit oder Menschenrechtsverletzung wäre, das wäre unzumutbar. So viel zur historischen Kirchenkritik. Es gibt auch die dogmatische Kirchenkritik. Das heißt, wir kritisieren nicht ein Fehlverhalten in der Kirche, wir kritisieren den Glauben der Kirche. Und auch da müssen wir drei Fragen stellen. Einmal die Frage, was wird jetzt genau kritisiert? Oft wird nämlich gar nicht der katholische Glaube selbst kritisiert, sondern ein Zerrbild. Nicht selten liegt der Kritik auch ein einfaches Missverständnis zugrunde. Das erste und wichtigste im Gespräch mit Glaubenskritikern ist also, die Kritik wirklich zu verstehen und das in der Kritik zugrunde liegende Glaubensverständnis. Und dann müssen wir natürlich auch fragen, von wem wird jetzt kritisiert? Es ist ein großer Unterschied, ob die Kritik an unserem Glauben aus einer anderen Konfession stammt oder aus einer anderen Religion oder aus einer atheistischen Totalablehnung. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand verstehen möchte, was du jetzt glaubst, aber dann biblische Probleme damit hat, weil er ein anderes Bibelverständnis hat, oder ob da ein Kritiker ist, der so etwas wie ein Eingreifen Gottes grundsätzlich nicht für möglich hält. Oder eben jemand, der vielleicht sagt, ja, aber diese spezielle Übernatürlichkeit, die verstehe ich nicht. Je nachdem, ob wir einen Atheisten, einen Fundamentalisten oder einen Rationalisten haben und was es sonst noch so alles gibt, sieht nämlich unsere Vorbildfunktion und unsere Argumentation jeweils anders aus. Und eine dritte Frage müssen wir stellen, warum wird kritisiert? Denn es geht ja darum, werden jetzt gerade weltliche Maßstäbe an unseren Glauben angelegt oder wird jemand mit der Bibel kommen und sagen, das steht da aber anders? Oder ob jemand sagt, das, was du da sagst, widerspricht sich selbst aber oder passt im katholischen Glauben nicht zusammen? Je nachdem müssen wir gucken, ob wir dann diese scheinbaren Widersprüche zu weltlichen Maßstäben entweder auflösen oder erkennen, dass es berechtigte Widersprüche sind. Also manchmal muss sich die Kirche auch anders verhalten als die Welt. Und die dritte, vorhin schon genannte moralische Kirchenkritik, also die Kritik an der kirchlichen Morallehre, die wahrscheinlich die aktuell im Moment größte Kritik an der Kirche ist, und damit würden wir, wenn wir da im Einzelnen hineingehen, also die Sexualmoral, das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung, die wiederverheirateten Geschiedenen, Verbot der Selbstbefriedigung und Homosexualität und so weiter, dann würden wir einen Riesenfass aufmachen und das können wir hier gar nicht bewältigen. Deswegen nur drei Hinweise. Einmal, gerade diese Kritik ist stark emotional aufgeladen. Da geht es manchmal gar nicht mehr um die Sachlichkeit, sondern nur um die Frage, willst du das wirklich von mir erwarten? Und da müssen wir deutlich machen, wir müssen erst einmal schauen, was sagen denn diese Normen und was wollen sie? Sie wollen ja nicht, dass wir alle Heilige im Sinne von perfekte Menschen werden, sondern sie wollen uns Maßstäbe an die Hand geben, damit wir unser Leben ausrichten können. Und die Maßstäbe als solches, ohne sofort zu sagen, willst du damit sagen, dass ich ein Sünder bin, sondern die Maßstäbe erst einmal nur zu betrachten und nachzufragen, ist das nicht ein guter Maßstab eigentlich? Und dann müssen wir auch immer gucken, dass diejenigen, die kritisieren, nicht immer nur sofort egoistisch sind, sondern manchmal wollen sie einfach eine moralische Überforderung reduzieren. Eine solche Haltung ist durchaus wertzuschätzen. Es ist nur unsere Aufgabe als Christen, mit den Schwachen mitzufühlen. Aber dann müssen wir natürlich auch aufzeigen, dass wir den moralisch Gestrauchelten nicht helfen, indem wir ihre Fehler durch Änderung der Normen nachträglich legalisieren. Das ist dann aber eben ein zweiter Schritt, nachdem wir erst einmal feststellen, okay, es geht ja also nicht um Egoismus. Und das dritte ist, hüten wir uns vor Schlagwörtern. Diskriminierung, Kriminalisierung, aber auch solche Begriffe wie Barmherzigkeit und Freiheit sind Schlagworte, deren Inhalt manchmal genauso unbestimmt ist wie die Folgerung, die aus diesen Schlagworten gezogen wird. Barmherzigkeit heißt beispielsweise nicht, dass wir eine Sünde einfach abschaffen, sondern dass wir dem Sünder liebevollen helfend begegnen. Diskriminierung setzt voraus, dass eine Handlung keine Bestrafung verdient. Ein Falschparker mit einem Bußgeld zu belegen, ist eben keine Diskriminierung. Die Frage, ob eine Diskriminierung vorliegt, setzt also erst einmal eine moralische Urteilsfindung voraus. Und einer angeblichen Diskriminierung kann daher keine Moral abgeleitet werden. Aus dem Menschenrecht auf Elternschaft folgt nicht, dass alle technischen Möglichkeiten, die zu einer Schwangerschaft führen, deswegen in Ordnung sind. Menschenrechte zu erfüllen, das kann man nicht einklagen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeit, aber ein Arbeitsplatz ist deswegen nicht einklagbar und so weiter. Solche Begriffe müssen, wenn sie benutzt werden, sehr sorgfältig definiert und auf ihre Aussagefähigkeit hin überprüft werden. Ich fasse diese schon sehr zusammengefasste Kritik an der Kritik noch einmal zusammen. Also, die katholische Kirche wird oft kritisiert und das ist notwendig und das ist gut. Denn in der Kritik, in der Kirche, wirken Menschen, die allesamt Sünder sind und Fehler machen. Und zu diesen Menschen gehöre auch ich. Diese Fehler zu benennen, ist ein Dienst an der Kirche. Eine Kirchenkritik, die allerdings Missstände in der Kirche als Vorwand für eine Ablehnung des göttlichen Anspruches nimmt, oder gar eine Kirchenkritik, die sich nicht mehr an der Wahrheit orientiert, die verfehlt allerdings ihr Ziel.
Sie hörten den Vortrag »Die Kirche heute – Lob und Kritik« von Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen, dem wir dafür genauso herzlich danken wie Ihnen allen fürs Zuhören. Haben Sie auch herzlichen Dank für Ihre Spenden, welche diese Sendung erst ermöglicht haben. Diese Sendung können Sie auch sehr gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Die Sendung kann auch als CD ab Montag bei unserem CD-Bestellservice geordert werden unter folgender Rufnummer. Es ist die 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitagnachmittag sowie viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Sollten Sie jetzt noch dranbleiben zum Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz, wünsche ich Ihnen eine gute Gebetsandacht. Alles Gute Ihnen, Ihr Leon Wichler. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.